Ja, vielen Dank für diese liebevolle Einführung. Die Liebe, die den Büchern gilt, hat man natürlich besonders herausgehört. Das freut mich sehr. Vielen Dank natürlich für die Einladung, zu dieser wunderschönen Reihe etwas beizutragen. Ich spreche über Buchstaben und Dinge und über die Dinglichkeit von Buchstaben. Die erfährt man ja unmittelbar, möchte man sagen, beim Lesen lernen und beim ersten Schreiben als Kind. Dazu ein Zitat. Der argentinische Schriftsteller Alberto Manguel hat in seiner Geschichte des Lesens den magischen Moment beschrieben, in dem er als Kind aus dem Fenster eines fahrenden Autos auf die Plakatwände am Straßenrand blickt und plötzlich in den fremden Bildern die ungleich kleineren und ganz anders gestalteten Buchstaben seiner Fibel wiedererkennt. Zitat: Dort prangten riesige Zeichen, ähnlich denen in meinem Buch, und sie bildeten Folgen, die ich nie zuvor gesehen hatte. Trotzdem, mit einem Male wusste ich, was sie bedeuten. Niemand hatte den Zauber für mich vollbracht. Ich war mit den Zeichen allein und in einem stummen, respektvollen Dialog gaben wir einander zu erkennen. Was die Zeichen bedeuten, versteht man eigentlich paradox, also gerade in dem Moment, in dem man einerseits ihre je spezielle Gestalt sieht, andererseits von dieser speziellen Gestalt aber auch sofort wieder absieht. Indem man die Farbe oder die Größe oder die Form des Buchstabens wahrnimmt, muss man, um lesen zu können, zugleich diese materielle Seite der Schrift in eine ideale übersetzen, eben in Sinn und Bedeutung. Und dennoch ist jedes Lesen und Schreiben zunächst ein körperlicher Akt, eine Bewegung, eine Geste. Namentlich das Schreiben mit der Hand auf Papier oder auf ähnlichen glatten Oberflächen ist ein Vorgang, dem eine aufwendige Zurichtung des Körpers vorausgeht. Aufrecht sitzend oder stehend muss man als Schreibende oder Schreibender Kopf, Auge und Hand koordinieren, um überhaupt regelmäßige Folgen herstellen zu können und dabei Konventionen wie die der Schreibrichtung, der Schriftgröße und der Seiteneinrichtung kennen und übernehmen. Roland Barthes zufolge generiert und determiniert so jeder Beschreibgrund eine je eigene Schrift, indem er der schreibenden oder auch ritzenden oder auch eingrabenden Hand unterschiedliche Formen des Widerstands entgegensetzt. Zitat: Weil die Textur des Materials, seine Glätte oder Rauheit, seine Härte oder Weichheit, sogar seine Farbe, die Hand zu aggressiven und sanften Gesten zwingt. Es ist somit nicht nur die Wahl eines bestimmten Papierformats oder etwa die Entscheidung zwischen Zettel und Heft, Bleistift oder Schreibcomputer, die den Raum des Schreibens auf einer Fläche eröffnet, sondern bereits die sinnlich wahrnehmbaren Eigenschaften des unbearbeiteten Stoffs ermöglichen und begrenzen zugleich, was in diesem Raum geschehen kann. Das Schreibmaterial interagiert in diesem körperlichen Akt, dem Handwerk des Kritzelns, Schreibens und Zeichnens. Es muss für ihn zugerichtet und ihm unterworfen werden und kann dennoch oft genug seine Widerständigkeit behaupten. Diese Unhintergehbarkeit des Materials lässt sich auch begriffshistorisch begründen. Einer verbreiteten Etymologie zufolge lässt das lateinische littera, das die Gesamtheit des Geschriebenen, die Schrift oder den einzelnen Buchstaben bezeichnen kann, noch seinen griechischen Vorgänger diphthera anklingen. Das sind die Häute der Ziegen, also das Pergament, einer der ältesten Schreibstoffe im westlichen Kulturkreis überhaupt. Wie dabei aber die Schrift mit oder ohne lesbare Buchstaben und andere Dinge zusammen oder auch gegeneinander wirken können, möchte ich nun an einigen Beispielen zeigen, weil das für das Ereignis Schreiben in der Moderne ganz entscheidend ist. Als Moderne im engeren Sinn fasse ich dabei eine Epoche des Druckzeitalters, in der die Handschrift eben wegen der massenhaften Verbreitung von gedruckter Schrift einen neuen und besonderen Stellenwert bekommt und in der auch neue Schreibmaterialien wie etwa die Stahlfeder neue Formen des Schreibens und Zeichnens ermöglichen, besonders in der Verbindung dieser beiden grafischen Techniken. Geschrieben wird dabei erstaunlicherweise immer wieder auf Gegenständen, die dafür nur mehr oder weniger gut geeignet sind. Oder eine begleitende Schrift stellt einen Gegenstand überhaupt erst als Objekt einer bestimmten Lektüre her. Es entstehen also neue Artefakte, die auch neue Praktiken der Lektüre oder vielleicht vorsichtiger gesagt des Umgangs erfordern. Und diese beiden Möglichkeiten des Ausbuchstabierens meines Titelworts Buchstabendinge, will ich nun mit Blick auf ein paar besondere Beispiele nachgehen, wo es also immer um dieses Wechselverhältnis der Herstellung von Dinglichkeit durch Buchstaben und des Ausstellens der Dinglichkeit des Buchstabens selbst geht. Diese wechselseitige Beziehung von Ding und Schrift und ihr Angewiesensein auf eine bestimmte materielle Grundlage sieht man sehr schön bei einer Vielzahl von Gedichten des französischen Dichters Stéphane Mallarmé, für die er die Sammelbezeichnung Vers de Circonstance gewählt hat. Also das sind eigentlich Verse aus bestimmten Umständen oder auch wörtlich Umkreisen, denn man hört ja noch den Wortbestandteil Cirque, wie le Cirque, der Kreis, womit ich bereits auf ein Gedichtformat anspiele, über das ich gleich sprechen werde. Mallarmé hat unter diesem Titel Gedichte zusammengefasst, die man auch als Gebrauchstexte missverstehen könnte, zum Beispiel solche, die in geselliger Runde auf Papierfächer geschrieben und verschenkt wurden, solche, die anstatt der Postadresse auf Briefumschlägen standen und solche auf kleinen Kärtchen im Visitenkartenformat oder in halber Postkartengröße, die oft etwas anderes begleitet haben, ein Geschenk oder eine kleine Gabe. Das werden wir gleich noch sehen. Mir geht es jetzt aber nicht darum, eine Art von Superautorschaft zu konstruieren, die sich noch auf die letzte Visitenkarte eines Autors erstreckt. Vielmehr möchte ich Mallarmés Hinweis auf die Umstände dieses Schreibens aufnehmen, der uns ja daran erinnert, dass jedes Schreiben unter bestimmten Umständen in einem bestimmten Umkreis, könnte man auch sagen, stattfindet oder sich ereignet. Und diese Geschichte jedes Schreibakts steht uns ja normalerweise allerdings nicht vor Augen, weil wir in der Regel eben nicht an den Materialien von Aufzeichnungen arbeiten als Literaturwissenschaftler, sondern mit Texten. Und der Textbegriff der Literaturwissenschaft ist gerade so konzipiert, dass er von den materiellen Seiten des Schreibens absieht. Ein Text ist ja genau das, was sich vermeintlich identisch reproduzieren lässt, unabhängig vom Format seiner Aufzeichnung. Trotzdem will ich jetzt für kurze Zeit den Fokus verschieben und zeigen, wie dieser Blick auf die Umstände des Schreibens, seine materiellen Voraussetzungen, seine spezielle Dinglichkeit, auch andere Dimensionen dessen, was wir Texte nennen, sichtbar machen kann, aber natürlich auch neue Formen von Unlesbarkeit oder vielleicht Anderslesbarkeit generiert. Für gewöhnlich begegnet uns ein Gedicht in irgendeiner Druckfassung. Hier im Zitat einer Goethe-Werkausgabe, das wir zunächst nur anschauen, ohne es zu lesen. Natürlich kann man auch gleichzeitig anschauen und lesen. Deutlich anders nimmt sich das Gebilde aus, wenn es Teil eines größeren Ensembles ist, in dem es erst als letztes vor Augen kommt. Marianne von Willemer hat im April 1819 Goethe diese Schachtel geschickt, gefüllt mit getrockneten Mirabellen. Und Goethe antwortet im November 1819, indem er sie mit einer anderen Füllung zurücksendet. Das ist eine dunkelblaue, mit weißer Papierspitze verzierte Spanholzschachtel, die somit schon in der Farbgebung auf ideale klassische Schönheit verweist oder die auch zitiert. Und entsprechend zeigt der weiße Scherenschnitt eine unbestimmt antike Szene. Ein Paar in klassisch gefalteten Gewändern nähert sich dem Opferaltar unter einem großen Baum. Der ausgestreckte rechte Arm des jungen Mannes deutet auf Altar und Baum. Sein Gesicht ist seiner Begleiterin wie im Gespräch zugewandt. In der Schachtel lag dann ein Porträt Goethes im seitlichen Profil, die Nachbildung eines Wachsmodells, das Johann Gottfried Schadow für eine Medaille mit Goethes Kopf angefertigt hatte. Das Bild ist umrahmt von einer lateinischen Inschrift in Großbuchstaben, die den Namen des Porträtierten und sein Lebensjahr 66 angibt. Seine Rückseite zeigt das geflügelte Pferd Pegasus, seit der Antike ein Symbol der Poesie, mit der griechischen Inschrift Apophilon Moi Pegason, die ihn als Freund der Dichtung ausweist. Und erst wer diese Gabe in die Hand nimmt, entdeckt darunter auf dem Schachtelboden das eingeklebte Gedicht auf einem extra beschnittenen runden Stück Papier in Goethes skizzierter Handschrift. Eine Schachtel Mirabellen kam von Süden, zog nach Norden. Als die Frucht gespeist geworden, eilt sich wieder einzustellen. Das Gehäus, woher es kommen, bringet keine süßen Früchte, bringt vielmehr ein ernst Gesichte, das im Weiten und im Fernen nimmer will Entbehrung lernen, April 1819. Und, was nicht adäquat vorgelesen werden kann, eine geschweifte Klammer, wie sie in Goethes Handschriften regelmäßig einzelne Strophen oder ganze Gedichte abschließt. Datum und Klammer sind dabei genau in die Mitte der Verszeilen gesetzt, mit der Unterlänge der neuen, zudem auch geradezu kalligraphisch gestaltet, wie auch oben schon ähnliche Schleifen und Bögen signalisieren, dass diese vermeintlich beiläufigen Begleitverse sorgfältig ausgeführt wurden. Wie immer bei Handschriften sieht man auch hier, wie der vorgegebene Platz auf dem Papier die Möglichkeiten des Schreibens zugleich eröffnet und begrenzt. Hier offensichtlich kalkuliert genutzt, denn es wäre ja noch Raum für einige weitere Verse gewesen oder auch für eine Anrede oder eine Unterschrift, wenn schon die Datierung auch an Regularien von Briefwechseln erinnern kann. Das auffällig platzierte Datum gibt so auch für die Lektüre den entscheidenden Hinweis. Für April 1819 hatte Goethe das Erscheinen des westöstlichen Divan angekündigt, der Sammlung von Gedichten und Liedern, an deren Entstehung Marianne von Willemer entscheidenden Anteil hatte. Nicht nur hat sie selbst einige Gedichte verfasst, die Goethe ungekennzeichnet in die Sammlung aufgenommen hat, sie hat vielmehr als dunkle Schönheit unbestimmter Herkunft das ganze Rollenspiel erst ermöglicht, in dem Goethe sich als persischen Dichter Hatem maskiert und in Wechselreden mit der Geliebten Zuleika den Versuch wagt, als westlicher Dichter die Poesie des Ostens aus sich sprechen zu lassen. Übersandt hat Goethe die Schachtel mit Bildnis und Gedicht aber nachweislich erst im November 1819. Das ist der Monat, genau der Monat, in dem der westöstliche Divan endlich erscheint. Und somit liegt natürlich der Verdacht nahe, dass sie wie andere vieldeutige Dinge und Zeichen nach Goethes Erläuterung im Anhang des Buchs der genuin orientalischen Freude am Rätsel und zumal an der heimlichen Verständigung von Liebenden gehorcht. Goethe schreibt dort im westöstlichen Divan: Wenn ein Liebendes dem Geliebten irgendeinen Gegenstand zusendet, so muss der Empfangende sich das Wort aussprechen und suchen, was sich darauf reimt, sodann aber ausspähen, welcher unter den vielen möglichen Reimen für den gegenwärtigen Zustand passen möchte. Diese Aufgabe löst Goethes Gedicht mit Leichtigkeit. Der passendste Reim auf Mirabellen ist natürlich »sich wieder einstellen«, denn seit den kurzen glücklichen Wochen der heimlichen Liebe im Sommer 1815 erbittet jeder Brief Marianne von Willemers die Wiederkehr des geliebten Freundes, allerdings vergeblich, man wird sich nicht wiedersehen. Die Mirabellen waren aber auch in anderer Hinsicht ein sprechendes Geschenk, das seinerseits auf das erscheinende Buch verweist. In Europa sind die Früchte erst seit dem 16. Jahrhundert zu finden, ihre Heimat ist der Orient. Zudem sehen die kleinen, gelb- oder rötlich gefärbten Kugeln der ungenießbaren Frucht des Ginkgo-Biloba-Baums zum Verwechseln den Mirabellen ähnlich, sodass man diese umgekehrt als eine Art langstielige Mirabelle bezeichnet. Dieser Baum hatte bekanntlich Goethes botanisches Interesse besonders deshalb geweckt, weil er neben eindeutig männlichen und weiblichen Exemplaren auch solche hervorbringt, deren biologisches Geschlecht ein doppeltes ist. Und auch sein fächerförmiges Blatt mit dem tiefen Einschnitt in der Mitte ist in derselben Weise eins und doppelt, wie das berühmte Gedicht Ginkgo Biloba es beschreibt, dessen Reinschrift Goethe mit zwei aufgeklebten Ginkgo Biloba-Blättern 1815 an Marianne von Willemer geschickt hatte. Den weiblichen Baum erkennt man dabei zuverlässig nur an seinen mirabellenartigen Früchten. Und somit nimmt Marianne von Willemers Sendung das gelehrte und galante Spiel wieder auf, das Goethe im Ginkgo Biloba-Gedicht für die ganze Sammlung chiffriert hatte. Eins und doppelt ist Goethe alias Hatem, aber auch das Liebespaar, wenn Marianne als Zuleika im Wechselgesang kongenial antwortet. Es mischen sich demnach bereits im ersten Geschenk poetische, poetologische und erotische Elemente und entsprechend vielsagend fällt Goethes Antwort aus. Sein Gedicht ist durch die Endreime in zwei Hälften geteilt. Die ersten vier Verse mit umarmendem Reim, wie wir sagen, und die letzten vier in zwei Paarreimen sind getrennt und verbunden durch die Formel »das Gehäus, woher es kommen«, den einzelnen Vers ohne Reim. Scheinbar leichthin kündigt das erste Quartett die Rückkehr der Schachtel Mirabellen an, Doch Frucht und Schachtel sollen sich hier zwischen Süd und Nord bewegen, die sprechend und verschwiegen West und Ost mit anklingen lassen und so dezent auf andere Früchte des Austauschs anspielen und auf das Eingangsgedicht des westöstlichen Divan, das mit Nord und Süd beginnt. Das zweite Quartett nennt den Schreiber dann ernst und unfähig zur Entbehrung, wie er auch das beigelegte Porträt mit den individualisierten Gesichtszügen und dem bewegten Haar eine solche Momentaufnahme des Befindens unterstützt hat, im herabgezogenen Mundwinkel noch den melancholischen Ton des Gedichts bestätigend. Buchstäblich zwischen der Erinnerung an einen glücklichen Austausch und dem gedichteten Selbstporträt steht jedoch die Botschaft des einzelnen Verses, der mit dem Gehäus, woher es kommen, auch den Ort des ehemaligen Glücks benennt, das Haus des Ehepaars von Willemer, in dem Goethe die glücklichsten Stunden mit der Geliebten verbracht hatte, nun der Ort ihrer Einsamkeit, wie auch das Haus des neuen Absenders und dessen Einsamkeit in ungewollter Entbehrung. Mit den Früchten sind zudem gleich mehrere Gedichte aus dem Buch Suleika im westöstlichen Divan zitiert. So beschwört Hatem einmal die getrocknet honigsüßen Früchte, die der Geliebten zuzueignen wären, oder er nennt die Früchte an vollen Büschelzweigen, die Suleika wie seine Lieder gehäuft in ihren Schoß fallen sollen. Goethe antwortet demnach mit seinem Mirabellenschachtelgedicht auf die zarte Erinnerung der Schenkenden an die ehemals glückliche liebende Vereinigung, ihre Früchte und ihr Ende, das auch bereits im Papiergebilde auf dem Schachteldeckel angedeutet ist, denn auch jenes Paar schickt sich offenbar an, ein Opfer zu bringen, womöglich das einander zu entsagen. Im Gedicht bekräftigt Goethe aber zugleich diesen Verbund zweier Dichtender, dessen Symbol das Ginkgo-Biloba-Blatt ist. Darüber hinaus bewahren die sorgfältig ausgeführten Schriftzüge aber auch die Spur der schreibenden Hand und deren Abdruck, wie das Porträt in Wachs, dem Material des Abdrucks schlechthin, nach empfindsamem Brauch in die Hand der einstmals Geliebten gelegt ist, wo es sich fühlbar erwärmen und gleichsam verlebendigen wird. Die gleichermaßen fragile und stabile Schachtel ist so zugleich Gabe, Gefäß und Medium vieldeutiger Botschaften, die ohne den Blick auf ihre materielle Seite teilweise unlesbar bleiben. Die eigenhändig überschriebene Schachtel ermöglicht so die indirekte Berührung der Schreibhände zweier Liebender, mit zwei Gaben gefüllt, eins und doppelt. Auch mein zweites Beispiel entstammt nicht zufällig der Korrespondenz zweier Liebender, und auch dieses Paar nutzt Formen und Rituale des Orientalischen für die Inszenierung einer ganz speziellen Verbindung. Stéphane Mallarmé ist seit langem Ehemann und Vater. Als er in Marie Laurent, einer schillernden Tänzerin, Schauspielerin und Salondame, der Liebe seines Lebens begegnet, die er fortan mit zahllosen Briefen, Karten und anderen Gaben 15 Jahre bis zu seinem Tod umwirbt. In etlichen Gedichten hat Mallarmé ihre berückende Schönheit besungen und dabei die Geliebte erstaunlicherweise auch mit einem Fächer verglichen, der einen ganzen Raum zu erfrischen vermöge. Und tatsächlich zeigen zeitgenössische Fotografien sie in japanische Gewänder gehüllt, mit Fächern in der Hand und in ihrem aufgesteckten Haar. Die typischen Faltfächer aus Papier wurden mit dem Aufkommen der Japan-Mode in den 70er und 80er Jahren des 19. Jahrhunderts millionenfach produziert, als Schmuck und zugleich auch als Medium geheimer Botschaften. Je nachdem, wie der Fächer gehalten und bewegt wird, kann man diese Zeichensprache angeblich lesen. Das behauptet zumindest diese Postkarte mit einer Art Wörterbuchübersetzung der einzelnen Gesten. Unter Mallarmés Händen wird das vieldeutige Accessoire wieder zum bloßen Material, zum Schreibpapier. Bereits die japanische Fächerkultur hat handbeschriebene Fächer hervorgebracht, bei denen auf farbig gedrucktem Papier Bilder und Schriftzeichen nebeneinander stehen. Und auch in Frankreich mehren sich die Fächerautographen bei geselligen Anlässen, mit Unterschriften und kleinen Komplimenten an Tanzdamen zurückgegeben, aber auch, wie im Freundeskreis Mallarmés üblich, als Ort, an dem Maler und Schriftsteller exklusive Proben ihrer Kunst gewissermaßen aus dem Handgelenk ablegen. Hier ein besonders schönes Exemplar für die Tochter Geneviève beschrieben. In Mallarmés Zusammenstellung seiner Vers de Circonstance findet sich eine ganze Abteilung Éventail überschrieben, also Fächer. Diese und die anderen orts veröffentlichten Fächergedichte, insgesamt 31, verbindet, dass sie allesamt ursprünglich auf Fächer geschrieben waren. Ihr Gattungsname also zugleich buchstäblich das Material ihrer Aufzeichnung benennt. Zudem sind in den meisten dieser Gedichte Fächer im doppelten Sinn beschrieben. Der Fächer spricht quasi selbst in der ersten Person Präsens von sich als grammatischem Subjekt, oder er wird als eigentümliches Gebilde besprochen oder vielmehr beschrieben. Insgesamt 13 Gedichte nutzen für diese buchstäbliche und metaphorische Verdopplung des Fächers die Metapher des Flügels. Ein solcher Fächer ist ohne seine Stäbe aus dem Besitz Marie Laurence erhalten geblieben, auf japanischem Papier mit eben solchem Dekor und in der üblichen Salonmanier von verschiedenen Händen längs der Faltung beschriftet. Ich fürchte, es ist komplett unleserlich. Hier findet sich neben handschriftlichen Souvenirs verschiedener Autoren auch ein Distichon, also ein zweizeiliger Vers Mallarmés, mit einer paradox ergänzten Signatur. Heureux pour qui, souriante et farouche, Marie Laurent met le doigt sur sa bouche. Ce n'est pas Stéphane Mallarmé. Also glücklich für den, lächelnd und wild, Marie Laurent den Finger auf den Mund legt. Dies ist nicht Stéphane Mallarmé. Die scherzhafte Galanterie der unterzeichneten Verse bringt die gesellige Schreibsituation, von denen sie handeln, mit der Rückbindung der Schrift an ihren Träger zusammen. Das Distichon fügt sich in die Reihe der Autographen, wie der Schreiber sich zugleich als nicht durch die Geste ausgezeichneten Außenseiter in den Kreis der Bewunderer einreiht und mit dem Akt des Unterzeichnens aus ihm heraustritt, eben als der, der nicht ausgezeichnet wurde. Auf dem Fächer hat jedoch die Adressatin nicht nur die Schriftzüge des womöglich Übersehenen, sondern auch seinen Namen im Verbund mit ihrem eigenen buchstäblich ständig vor Augen. Das kleine Gedicht hat also selbst Teil an der dem Fächer eigenen Kunst des Verbergens und Zeigens. Diese Fächergedichte sind also, wie das Mirabellenschachtelgedicht, offensichtlich an ihr Material gebunden, auf das sie zugleich stets zurückverweisen. Die scheinbar beiläufige Gelegenheitsarbeit auf widerständigem Material wird aber auch bereits mit Blick auf die Handwerkskunst dieser Gedichte zugleich Ausweis höchster Virtuosität. Denn Mallarmé benutzt die typischen industriell gefertigten, auf Stäbe montierten Papierfächer, die er offensichtlich in der Regel als bereits gefaltete beschriftet. Die schreibende Hand muss also buchstäblich den Widerstand des Papiers überwinden, das zudem nicht nur durch das halbrunde Format, sondern auch durch die einzelnen symmetrisch gefalteten Flächen klare Begrenzungen vorgibt. Eine weitere Beschränkung gleichermaßen materieller und immaterieller Art gibt sich Mallarmé zudem durch die Bevorzugung von Vierzeilern, der Quatrain. Die vier kompakten Verse von einheitlicher Länge ergeben als Schriftbild zwangsläufig ein Rechteck, das buchstäblich quer zum Halbkreis des Fächers steht, wie man es hier nochmals sieht. Mehr sehen als lesen können wir die roten Schriftzüge, die sich in vier sorgfältig geschriebenen Zeilen zu einem Rechteck fügen. Elle que du papier replois, bat tout sit initia, naguère à l'orage et la joie de son piano misia. Also in einer notwendig dürftigen Übersetzung Flügel, den Papier gefaltet oder nur aus Papier gefaltet, schlag an, wenn dich eben eröffnet, zum Sturm und zur Freude ihres Klaviers Misia. Der Fächer war ein Geschenk Mallarmés für die Pianistin Misia Natanson und entsprechend setzt das Gedicht in eins, was keine Übersetzung einholen kann, den Schlag des Fächers und den Anschlag auf den Klaviertasten, den Sturm, eigentlich das Gewitter, das Brausen der Töne, das gleichermaßen Ausdruck der Freude sein kann, aber vor allem natürlich in einer im Deutschen gleichfalls etablierten Bildsprache das Piano als der Flügel, der aufgeklappt wird, mit dem anderen Flügel des Fächers, der sich hier selbst als ein solcher Papierflügel oder nur Papierflügel vorstellt. Dieser erste elliptische Vers, Flügel aus nichts als Papier gefaltet, führt zugleich ein metaphorisches Sprechen auf seine buchstäbliche Entsprechung und das heißt zugleich ja auch auf seine materielle Grundlage zurück. Und das gilt auch oder erst recht für ein anderes Element dieser Schrift, das man erst auf den zweiten Blick wahrnimmt. Die zu einem Schriftbild geschlungenen Initialen S und M sind als kleine Zeichnung rechts abgesetzt, von den vier Versen des Gedichts nach Art einer Künstlersignatur in das vorgedruckte Muster eingefügt, wo sie hinter einem stilisierten, bewegten Blatt fast verschwinden, zugleich getragen und im Gegenlicht verborgen durch den stützenden Stab dahinter, der ihre Symmetrieachse bildet und markiert. Die Doppelinitiale nimmt die Formen der Blüten, Stängel und Blätter des Dekors auf, denn die vier Verse des Gedichts in teils respektvoller Annäherung, teils kühnem Überschreiben eingepasst sind. Sie lässt sich auch als grafische Verneigung vor der japanischen Kunst der Graphie und der Papiergestaltung lesen. Darauf werde ich am Ende noch einmal zurückkommen, aber es bleibt noch festzuhalten, dass hier der Blick beim Lesen zugleich immer wieder auf das außergewöhnliche und auch zugleich alltägliche Schreibmaterial zurückgelenkt wird. Und Gedichttext, Grapheme und fernöstliches Dekor ergeben ein neues, eigentümlich westöstliches Artefakt. Eine zweckentfremdete Visitenkarte liefert schließlich das fehlende Gedicht zur Obstsendung. Sie hat einstmals geeiste Früchte für Marie Laurent begleitet, das Gedicht auch metonymisch umkreist. Meurie, son azur barbaresque, l'envoi n'est pas ce que je veux, Stéphane Mallarmé, acceptez des fruits couleur presque, de la gloire et de vos cheveux. Also etwa gestorben in barbarischem Blau, die Sendung ist nicht das, was ich will, Stéphane Mallarmé, nehmen Sie Früchte an in der Farbe fast des Glanzes und Ihrer Haare. Das elegante Schriftbild der Doppelinitiale dient ja auch hier nicht in erster Linie der Nennung des Absenders, denn der hat sich ja bereits durch seinen aufgedruckten Namen in der Mitte des Gedichts als Sprecher mit eigenem Willen unübersehbar ins Spiel gebracht. Vielmehr weist die Signatur ein weiteres Mal diese vermeintlich auf ihre Umstände reduzierten Verse als Demonstration gleichermaßen beiläufigen wie virtuosen Schreibens aus, als kleines kalligraphisches Kunstwerk, das bei der Beschwörung der Schönheit von Farben und Glanz der Geliebten zugleich das Auge immer wieder auf das stilisierte Schwarz-Weiß der Materialien solcher Dichtung zurückzieht. Und das heißt, in einem vorläufigen Fazit, gemeinsam ist diesen beschriebenen Dingen ihr scheinbar beliebig gewähltes Material, das jeweils der Bearbeitung einigen Widerstand entgegensetzt. Alle demonstrieren daher zugleich Beiläufigkeit und Virtuosität. Die Schachtel, die Fächer und die Karte sind dabei nur wenige Beispiele aus der großen Fülle zweier Dichternachlässe. Sie können schon zeigen, wie Praktiken der Aneignung, des Austauschs und der Überschreibung quer durch verschiedene Literaturen und Kulturräume vonstatten gehen und dass wir gut daran tun, zu den Umständen des Dichtens und allgemein des Schreibens auch den Einsatz seiner Materialien zu rechnen. Habe ich bislang im doppelten Sinn von beschriebenen Dingen gesprochen, von solchen also, die beschriftet sind und sich aber auch erst in dieser Beschriftung als solche konstituieren, so möchte ich Ihnen nur noch abschließend ein Beispiel vorstellen, das die Dinglichkeit von Schrift interessanterweise in Konkurrenz zum Nachbarmedium des Bilds herausstellt. Es stammt einmal mehr aus dem Briefwechsel von Mallarmé und Marie Laurent. Was wir hier sehen, ist offensichtlich ein gewöhnlicher Brief auf bedrucktem Briefpapier, aber doch zugleich ein ungewöhnliches Exemplar, wenn man die Formatvorgaben betrachtet, die ja etwas paradox angelegt sind. Es gibt zwar einen ausgesparten weißen Raum in der Mitte, der zum Beschreiben einlädt oder geradezu auffordert. Zugleich drängt sich aber das bunte Dekor vom Rahmen her bis weit ins Innere der Seite, sodass der Rahmen, das weiße Quadrat der leeren Bildfläche in der oberen Hälfte des Blattes, zu bedrängen scheint oder gar zu verdrängen droht. Zudem ist das Blatt im Nachlass Mallarmés zusammen mit einem kleinen rechteckigen Papier oder Briefkärtchen überliefert. Man bekommt als Fotografie auch immer nur beides zusammen. Und diese zweite weiße Fläche ist beschriftet, wie man ohne zu lesen sieht, einmal mehr mit den typischen vier Versen des Quatrains. Man wird also den unmöglichen Versuch machen, beide Schriften zugleich zu lesen. Zudem wird aber der Blick zugleich angezogen und verlangsamt dadurch, dass er sich zunächst auf die Mitte des Blatts richten will, auf die von der Unterkante des weißen Feldes ja auch markierte Horizontlinie, vor der die fremdartige Gestalt einer japanisch gekleideten Frau mit geneigtem Kopf einen Blick in eine fernere Tiefe zu öffnen scheint. Schaut man von den bunten Farben und ungewöhnlichen Formen angezogen in dieser Weise auf die Mitte des Dekorbilds, so tritt der bekannte Effekt ein, dass die beschriftete weiße Fläche vorne rechts nur noch verschwommen am unteren Rand des Sichtfelds erscheint Um den Blick auf dieses Schwarz-Weiß-Gebilde zu richten, muss man also wieder eine Art von visueller Distanz einnehmen, die man am leichtesten erreicht, wenn man nicht nur mit den Augen, sondern mit Kopf und Körper ein Stück zurückweicht. Indem man das Schriftgebilde im Vordergrund fixiert, öffnet sich dann aber erst recht die vermeintlich räumliche Tiefe, die durch die Staffelung der drei Frauenfiguren, die perspektivische Darstellung des steinernen Wegs, der vom Land vorn zum Wasser hinten führt, und schließlich durch die gleichfalls perspektivisch verkleinerten Landschaftselemente im Hintergrund erzeugt wird. Und dann wiederum sind beide Schriftgebilde gleichermaßen unleserlich am Rand meines Blickfelds. Zugleich ist aber das Rechteck vorne unten, wie sein größeres Gegenüber oben, auch eine denkbar grobe Sichtschranke, hinter deren weißen Fläche vorne ja außer dem Körper der Frau auch noch wie links daneben andere Tiere oder Pflanzen zu sehen sein könnten. Einmal mehr muss man sich also zwischen Sehen und Lesen entscheiden. Ich will daher noch kurz zeigen, dass dieser Brief Mallarmés zumal mit einer Botschaft, die wie eine Flaschenpost verspätet bei uns heute ankommt, genau mit diesen widerstreitenden Haltungen zu Bild und Schrift und zumal zu ihrer Verbindung arbeitet, um zugleich die Beschränkungen der eigenen Kunst zu überwinden und wie nebenbei eine eigene Raum- und Zeitordnung nur für dieses komplexe Artefakt zu schaffen. Schauen wir also nochmals auf die vielen Bild- und Schriftelemente dieses Blatts. Relativ bald zieht das Papier trotz seines auffälligen Dekors unsere Aufmerksamkeit wohl doch auf das mittlere Schriftgebilde, das freilich, wie gesagt, in seiner Verdopplung diese Fokussierung zugleich auch wieder ablenkt. Doch auch beim Blick auf die Schriftzüge, die wir hier auch nur anschauen und nicht lesen, wird man zuerst auf deren spezielle grafische Gestaltung aufmerksam werden und den Blick ein weiteres Mal bei auffälligen einzelnen Elementen stillstellen. Beim oberen Schriftbild sind es die abgesetzte erste Zeile und ihr Gegenüber links unten und dessen Gegenüber in den zwei einzelnen Graphemen rechts, die auf derselben Höhe liegen wie ein auffälliges Element der Dekorzeichnung, denn von rechts weist ein schwarzer Rabenvogel quasi mit dem Schnabel auf diese untere Zone des Textes. Schwarz hervorgehoben wie der Vogel ist in den zum Rechteck gefügten Briefzeilen, wie man auch ohne zu lesen erkennt, nur ein einziges Wort, das etwa doppelt so dick ist wie alle anderen und sich ziemlich genau in der Mitte der unteren Zeile befindet. Das zweite Schriftgebilde bietet sich auch durch seine Platzierung rechts unten eigentlich auch zur ersten Lektüre an. Hier sind vier Verse, wiederum mit exakt platzierten ersten Anfangsbuchstaben links, viel deutlicher voneinander abgesetzt durch den großzügigen Weißraum zwischen den einzelnen Zeilen. Dennoch wird man wohl wie üblich oben links mit der Lektüre beginnen. Cherpin, lieber Pfau, so hat Mallarmé die Freundin und umworbene Geliebte nahezu immer angesprochen. Er hat sie auch in kleinen Tuschezeichnungen scherzhaft ironisch als Prachtexemplar dieser Gattung porträtiert, als Mischwesen aus Dame und Tier. Entsprechend ist auch das Gegenüber unten, Mardi une heure, also Dienstag 1 Uhr, die Bestätigung einer ohnehin immer schon getroffenen Verabredung. Insgesamt etwa 250 Karten und kleine Briefe hat Mallarmé ihr geschickt, auch wenn sie nur durch wenige Straßen getrennt beide in Paris waren. Und viele enthalten solche Verabredungsdaten, obgleich bestimmte Tage und Stunden ohnehin immer für Treffen reserviert waren. Der Brieftext, der deshalb für heutige Leser, Voyeure, in jedem Satz kommentarbedürftig ist, adressiert die Umworbene freilich mit ganz gewöhnlichen Mitteilungen, wie man sie eher an eine Ehefrau gerichtet erwarten würde. Es geht um zu tätigende Benachrichtigungen, um Termine mit Kollegen, um einen neuen Auftrag an Mallarmé, nämlich etwas zum Denkmal für Charles Baudelaire, beizutragen, um einen zu kontaktierenden Möbelhändler, um eine geplante Veröffentlichung, die einiges an Nerven kostet, weil der Verleger sich nicht meldet. Alles Dinge, die eigentlich so banal, privat wie vergänglich sind und die wir deshalb auch im Detail gar nicht nachlesen jetzt. Für die spezielle Raum- und Zeitordnung dieses Papierdings interessant ist aber die letzte Zeile. Wie je t'embrasse en tant que l'une des dames ci-dessous choisie. Non, elle ne te vaut pas. Also etwa, schnell küsse ich dich als eine der Damen hier unten, wähle aus. Nein, sie haben nicht deinen Wert. Die Gleichsetzung en tant que, als, setzt ununterscheidbar eine der Japanerinnen auf dem Blatt Papier an die Stelle der realen abwesenden Frau und umgekehrt. Denn das Blatt Papier soll ja hier quasi die Gesichtszüge der Geliebten tragen, sonst würde der als empfindsames Ritual seit 150 Jahren bekannte Kuss des Papiers ins Leere gehen. Und die Aufforderung, die geeignete Dame auszuwählen, impliziert, dass diese Gesichtszüge zumindest in Form einer Ähnlichkeit hier in anderen wiedergefunden werden können. Zugleich liegt in der Ankündigung des Kusses aber natürlich eine Kränkung, die auf die Austauschbarkeit solcher Gesichter auf Papier und im Leben zielt, weshalb nicht zufällig das energische Nein, Non, als einzig markant hervorgehobenes grafisches Element auch diese Zumutung der Ersetzung und nicht nur den speziellen Ersetzungsvorgang negiert, wenn schon nicht nachträglich durchstreicht. Aber vor allem weist doch der Text hier zugleich über sich selbst hinaus, indem er sozusagen weiß, also er der Text, dass er als materielles Gebilde in eine bestimmte Umgebung eingepasst ist, auf die er zugleich referieren kann. Hier in der räumlichen Kategorie das hier unten, das zum Verlassen des weißen beschrifteten Rechtecks auffordert oder vielmehr zu einer entsprechenden Blickwendung. Das Nein wird so dann zur doppelten Verneinung, denn es weist ja auch die Verlockung der stilisierten weißen Gesichter unten zurück und zieht den Blick wieder auf das Schwarz der Buchstaben, um nur noch mit einem Binnenreim von einem so lakonischen wie implikationsreichen Ton, dein, gefolgt zu werden. Das letzte Graphem des geschriebenen Textes ist aber nicht zufällig das bekannte Ensemble aus Schriftzug und Bild. Es sind wieder die stilisierten Initialen seiner beiden Namen, die Mallarmé wie so oft hier als Unterschrift einsetzt oder nach Art der Künstlersignatur sorgfältig in den vorformatierten Bildraum einfügt und damit diesen Raum überhaupt erst eröffnet, indem er vom Register des Schreibens auf einer Fläche zu dem des Zeichnens, das eine dritte Dimension des Raums eröffnet, wechselt. Doch die Summe dieser Mittel zieht offensichtlich erst das Gedicht unten rechts, das im doppelten Sinn zum Lesen und Betrachten auffordert. Feuilleter et là comme lune, avouez que je m'y connais. Moi, personne peut clair de lune, en très vieux album japonais. Also etwa blättert auf und der eine wie die andere, gebt zu, dass ich mich hier auskenne. Ich, eine wenig helle Person in sehr alten japanischen Alben. Diese luftig leichten Verse scheinen auf den ersten Blick ihrem Vokabular nach verständlich zu sein. Zugleich aber doch über den Rand des Briefes und seiner Adressatin hinaus offenbar einer unbestimmten Gruppe vorgelegt zu werden, die wir mit der eine und die andere auch als jede und jeder von uns identifizieren können. Wir alle sollen demnach blätternd die Kennerschaft in dem Bereich bestätigen, den der letzte Vers präzisiert, die sehr alten japanischen Alben. Und es spricht einiges dafür, dass man von diesen letzten Worten des Briefs rechts unten mit einer neuen Betrachtung in das Ensemble aus Bild und Schrift zurückkehren muss, nun sozusagen japanisch lesend, nämlich von rechts nach links. Zugleich ist damit auch ein Blick in unbestimmt tiefe Zeitschichten eröffnet, denn die beanspruchte Kennerschaft erstreckt sich ja auf sehr alte japanische Alben. Diese scherzhafte Hyperbolik nimmt einerseits den leichten Ton der oberen Briefsätze wieder auf und reklamiert aber zugleich mehr Bedeutung und Gewicht, als es die obigen Schilderungen von kleinen Alltagsgeschäften oder gar deren Misslingen beanspruchen dürfen. Auch hier bringt sich nämlich der Schreiber ins Bild, denn Mallarmé war ein begeisterter Sammler und Kenner japanischen Kunsthandwerks, der sich sogar in seinem Haus an eigenes japanisches Kabinett, also einen kleinen Raum, eingerichtet hat, ausgestattet mit entsprechendem Dekor. Hier ist aber doch sehr dezidiert von japanischen Alben die Rede und der Imperativ des ersten Worts, also blättert oder blättert auf oder blättert um, verweist ja auch eindeutig auf ein papiernes, womöglich buchartiges Objekt mit mehreren Seiten. Ein Album wörtlich genommen wäre ein leeres weißes Buch, oder auch eine Mappe, eine Sammelmappe möglicherweise für japanische Holzschnitte, wie Mallarmé sie tatsächlich gesammelt hat, wie auch andere in seiner Umgebung. Zugleich ist bei Mallarmé aber häufig vom Album die Rede, wo ein einzelnes Albumblatt gemeint ist, wie er sie gleichfalls in großer Zahl für Freunde, aber wiederum auch für Marie Laurent beschrieben hat. Und auch das gehört zu den geselligen Formen der Pariser Salonkultur, wo solche Alben nach Art von Gästebüchern bereitgehalten wurden, aber auch wiederum als Ort, in dem Künstler ihren Wettstreit austragen konnten. Hier sehen wir eine Doppelseite aus dem Album, das Marie Laurent seit 1875 geführt hat, mit Versen Mallarmés, die leider in dieser Abbildung quasi unsichtbar sind, unterhalb der Katze, und den dazugehörigen Skizzen- und Tuschezeichnungen, wobei vermutlich zumindest die beiden in den Versen verhandelten Tiere auch tatsächlich von Mallarmé gezeichnet wurden, also einmal die Katze und oben über der Eule, diese Verse sind auch von Mallarmé offensichtlich und mithin vermutlich auch die Eule. Ein weiteres Blatt im selben Album versammelt gleich drei signierte Gedichte mit jeweils vier Zeilen zu einem kalligraphischen Schwarz-Weiß-Kunstwerk, das mit den beiden auffällig im weißen Raum platzierten ornamentalen Signaturen der Doppelinitiale entsprechende japanische Tuschezeichnungen, aber auch europäische Jugendstilelemente zu zitieren scheint. In diesem Sinn kann der Hinweis auf die alten japanischen Alben, also gleichermaßen die Kennerschaft dieses Autors, in einem neu entdeckten Bereich der ostasiatischen Kunst meinen, wie die scherzhafte, selbstironische Identifikation mit dieser grafischen Kunst, deren serieller Charakter aber schon im Plural der sehr alten Albumblätter angesprochen ist. Der Verweis auf diese andere Zeit des Bildes gibt somit auch eben diesem Verweis einen historischen Index. Die drei Damen auf dem Bild in ihrer abstrakt natürlichen Umgebung werden als Typus erkennbar oder als Beispiel, jedenfalls im einen wie im anderen Sinn als Teil einer Serie oder Reihe. Denn seit dem 17. Jahrhundert werden in Japan schon solche Vielfarben-Holzschnitte hergestellt, die in den 1850er Jahren nach Europa gelangten und zusammen mit anderen Kunstwerken und Artefakten die Begeisterung für alles Japanische ausgelöst haben, die zur Zeit von Mallarmés Brief längst durch eine industrielle Massenproduktion bedient werden konnte. Seinem Material nach somit ein alltägliches Ding, eine übliche Handelsware, dieser Brief. Das gilt aber auch für die dargestellten Dinge. Das angeschnittene Objekt, mal kurz gucken, genau, das angeschnittene Objekt links ist auch ein typisches Element ostasiatischer Kunst, das westliche Betrachter besonders fasziniert hat. Dabei ist nämlich der Typus des jeweiligen Dings dem ostasiatischen Betrachter geläufig. Die Bedeutungen etwa von Blume, Tier, Wolke oder Welle sind zeichenhaft festgelegt, gleichsam kodifiziert, sodass die Vervollständigung des dargestellten Dings eine Angelegenheit der Erfahrung der Betrachter ist. Ein solcher Betrachter wird also mühelos den eigentümlich angeschnittenen Gegenstand im Bildvordergrund links ergänzen, etwa zu einer steinernen Laterne, wie man sie in japanischen Gärten findet, und auch die beiden Hasen als typische Bildelemente deuten können. Dazu gleich noch eine Bemerkung. Die konkurrierenden grafischen Verweise sind, wie dieses Beispiel zeigen sollte, jeweils mit anderen Implikationen zur Reihenfolge des Lesens und Betrachtens verbunden, die somit je eigene Bedeutungshorizonte eröffnen oder auch schließen. Und dieser Vorgang des Öffnens und Schließens ist ja selbst interessanterweise bereits Teil des komplexen Schrift-Bild-Ensembles. Denn natürlich müssen wir uns das Briefblatt als ein mehrfach gefaltetes vorstellen, damit es in einen Briefumschlag passt. Und ich habe schon erwähnt, dass Mallarmé seine Vierzeiler-Gedichte auch auf kleinen Briefumschlägen platziert hat. Im Register des Postalischen wird aus dem beschrifteten weißen Rechteck mit dem Vierzeiler eine Adresse in mehrfacher Hinsicht. Ein gerichteter Sprechakt an ein Gegenüber gerichtet mit Handlungsaufforderung, so wie andere Briefumschlaggedichte den Postboten zur Eile mahnen oder auch Marie Laurent zum schnellen Lesen des Briefs. Es spricht hier also, wie in den Fächergedichten auf Fächern, offenbar der Brief selbst, wenn er sagt, Feuilleté, blättern Sie mich auf. Mit der Illusion eines sprach- und handlungsmächtigen Dings, das sozusagen im Futur 2 sagt, ich werde geöffnet werden. Und über den Moment hinaus bleibt auch diese Illusion erhalten, wenn wir das hinzudenken, was hier witzig und selbstironisch verneint quasi gestrichen ist. Moi, personne peut clair de lune, heißt wörtlich, ich, eine Person mit wenig Mondlicht. Ich habe vorher gesagt, eine wenig helle Person. Doch was wir sozusagen automatisch ergänzen müssen, ist eine Reihe von typischen Redewendungen im Französischen, die mit diesem Mondlicht arbeiten, sehr anders als im Deutschen, möchte ich behaupten. Also etwa Maître Senot, au clair de lune, seine Notizen in Ordnung bringen, oder tirer quelque chose au clair de lune, etwas aufklären, etwas klarstellen. Ausgerechnet das weiße Licht des Mondes ist hier somit zugleich Schrift und Bild, nämlich buchstäbliche Rede und Metapher. Und wie Sie sehen, auch noch im linken oberen Eck gemalt, vorweggenommen in der Zeichnung des Hasen, der im alten Volksglauben nach im Mond wohnt und einer chinesischen Legende zufolge 10.000 Jahre alt wird, um sich dann in ein weißes Tier zu verwandeln. Und nochmals in der Laterne links im Bild, die alten Bräuchen folgend mit Kerzen erhellt wird, damit der Garten bei Nacht im Mondlicht ein geheimnisvolles Aussehen bekommt. Das Mondlicht ist so das Medium reiner Transparenz, das hier als Bedingung der Möglichkeit für alle Raum- und Zeitkonstruktion zugleich die Signatur des Dichterzeichners enthält und die weiße Fläche eines neuen, nun buchstäblich zu verstehenden japanischen Albums eröffnet, in dem wir in einer neuerlichen Schleife natürlich dieses Briefblatt selbst erkennen müssen. Als unlesbares kleines Bild im Bild sehen wir aber auch noch einen zylinderförmigen, aufrecht gehaltenen Gegenstand in der Hand der mittleren Figur. Womöglich ist es eine Schriftrolle, die, wenn überhaupt, eine zumindest für uns unlesbare Schrift enthält. Ein sehr spezielles Buchstabending also, wenn wir an klassische Palimpseste denken, immer wieder überschriebene Pergamentrollen beispielsweise, in denen noch die gelöschten Zeichen womöglich unlesbar, aber sichtbar sind. Und entsprechend scheint mir auch die Schriftrolle in der Philologischen Bibliothek das beschriebene Ding schlechthin zu sein, das zudem gerade an diesem Ort an eine frappierend moderne Metapher des englischen Schriftstellers Thomas de Quincey erinnert. De Quincey spricht in der Fortsetzung seiner Bekenntnisse eines englischen Opiumessers vom Palimpsest des menschlichen Gehirns. Zitat: Was ist das menschliche Gehirn anderes als ein natürliches und großartiges Palimpsest? Solch ein Palimpsest ist mein Hirn, solch ein Palimpsest, o Leser, ist deins. Unvergängliche Schichten von Ideen, Bildern, Gefühlen sind auf dein Gehirn gefallen, sanft wie das Licht. Jede folgende schien alle Vorangehenden unter sich zu begraben. Und doch ist in Wirklichkeit nicht eine von ihnen gelöscht worden. Und auch hier sehen wir in diesem leisen Fallen quasi den Schnee angedeutet, weiß wie das Licht, vergänglich, zugleich von ewiger Dauer wie endlose Reihen unlesbarer Schrift. Vielen Dank.